Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge aus unserer Reihe Aber bitte mit Sahne. Diese Podcast-Folge ist aus dem Studiengang Sales and Negotiation am Center of Advanced Studies der DRHBW Heilbronn. Und mein Name ist Carsten Kortum und ich werde heute zusammen mit meinem Kollegen Michel Mann eine neue Folge mit dem Thema Erfolgsfaktoren in Sales machen. Schön, dass du da bist, Michel.
Ja, freue mich auch sehr und würde mich, glaube ich, zum Einstieg mal, würde ich dich mal kurz vorstellen, dass die Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ne? Sehr gerne.
Ja, also Carsten Kortum ist Professor an der DHBW in Heilbronn, Studiengangsleiter und hier am CAS, am Center of Advanced Studies, wissenschaftlicher Leiter für den Studiengang Sales and Negotiation.
Genau, dann kann ich dich ganz kurz vorstellen. Du bist seit 1.1. diesen Jahres mein Kollege, bist auch Professor im BWL Handel und sicherlich demnächst auch Studiengangsleiter zum Herbst hin. Du bist schon lange Jahre als Dozent bei uns im Einsatz, kennst also die DHBW im Bachelor und auch im Master unterstützt uns auch in der Vorlesung Verhandlungsführung im Studiengang Sales and Negotiation. Genau, so das zu unseren beiden Personen. Die leitende Frage ist, die wir uns mal so ein bisschen gestellt haben, es soll heute um Verkaufsmanagement gehen, dazu gibt es auch eine Vorlesung in dem Studiengang. Welche Skills machen in Sales den Unterschied? Und welche fördern den und welche sind vielleicht eher so unwichtig? Das soll heute so das zentrale Thema sein, wo sich vielleicht sicherlich schon viele, die im Verkauf arbeiten, Gedanken gemacht haben. Was haben wir uns denn da rausgepickt, Michel?
Ja, also wir haben uns mal eine Studie von Marshall und Kollegen angeschaut. Ist aus 2003, damals ein Survey mit 215 Teilnehmern. Und hier wurde eben mit Vorgesetzten von Verkäufern die Frage geklärt, wie wichtig sind denn für einzelne Skills für den Verkaufserfolg. Und was zurückgespielt worden ist, sind eigentlich sechs sehr außerordentlich wichtige Themen. Und gleich der erste Faktor ist einer, den man nicht unbedingt vermuten würde. Ne? Also aktives Zuhören, im Englischen Listening Skills.
Das können jetzt unsere Zuhörer und Zuhörer auch, ne?
Ja, genau, da kann man gleich mal üben. Ne? Und Empathie, das ist so ein erster wichtiger Faktor. Der zweite ist der Bereich Kommunikation, Einwandbehandlung und Abschlusstechniken. Der dritte, Hartnäckigkeit, ne? Also auch am Ball zu bleiben und eine Aufgabe zu Ende zu bringen. Punkt vier ist seinen Verkaufsstil anzupassen an die Situation. Und der fünfte Faktor ist sowas wie Selbstmanagement, also sich organisieren zu können, planen zu können und auch die Zeit gut zu managen. Und der sechste Faktor, Verhandlungsführung. Also insofern eine breite Palette an Skills, die es braucht, um erfolgreich zu verhandeln.
Ja, genau, das sind eigentlich so die Faktoren, die man so von der Einschätzung, muss man ja sagen, ne, das ist ja eine subjektive Einschätzung jetzt, von den Managern, wie ihre Vertriebsmannschaft, Verkaufsmannschaft arbeitet und was dahinter steht. Das muss man natürlich immer so ein bisschen relativieren. Aber ich finde auch interessant, wenn man sich jetzt auf diese 60-Item-Skala mal anguckt, was spielt denn eher so wahrscheinlich keine Rolle für den Verkaufserfolg? Und wir haben schon mehrfach drüber lachen müssen, können jetzt nochmal drüber lachen. Also Golf spielen spielt keine Rolle auf einer 7er-Skala, nur mit 2,2 relativ unwichtig. Oder auch andere Sportarten, die man vielleicht am College gemacht hat. Oder überhaupt, sag ich mal, was man für Kontakte in seiner Ausbildung, Studienzeit gewonnen hat, das spielt eigentlich so keine Rolle. Das ist natürlich wahrscheinlich auch davon abhängig, in welcher Branche man später arbeitet, wo man dann vielleicht die alten Kontakte gar nicht mehr nutzen kann. Und was wir auch sehr spannend fanden, also das ist praktisch jetzt hier das letzte Level von den Einflussfaktoren, dass also die ganzen IT-Kenntnisse, also Database Management, als eher mittelmäßig einschätzt und auch die PowerPoint-Könige eigentlich da jetzt auch nicht gewinnen können. Mhm. Also Spreadsheet-Skills und Computer-Graphics-Skills werden auch als sehr, sehr unterdurchschnittlich eingeschätzt mit Werten unter 4 bei einer 7er-Skala. Also auch nicht ganz unwichtig oder so, aber für den Verkaufserfolg spielen die so keine Rolle. Das fanden wir auch nochmal sehr spannend. Jetzt muss man natürlich sehen, 2003 ist die Studie, die ist jetzt natürlich schon 21 Jahre alt und da hat sich sicherlich vielleicht auch ein bisschen einiges verändert, auch gerade im Verkauf und dann auch die Faktoren. Was wir noch so mittelmäßig ganz spannend fanden, können wir nochmal zwei Sachen rauspicken. Also auch 4,1, Good Driving Record, mussten wir auch ein bisschen drüber schmunzeln, was hat jetzt die Autofahrkenntnisse oder Fähigkeiten damit zu tun. Das ist natürlich wahrscheinlich, dass man zum Verkaufen doch ein Auto braucht. Und wenn man das mal 4 Wochen nicht hat, dann natürlich wahrscheinlich der direkte Kontakt nicht möglich ist und das sich negativ auswirkt. Auch fand ich interessant, das spezifische Industry Knowledge, also das Branchenwissen, das ist auch eher so ein Mittelfeld, 4,5. Also diese Branchenkenntnis, die man vielleicht mitbringen muss als Verkäufer, wird auch nur durchschnittlich eingeschätzt. Und was ich auch noch sehr interessant fand, was durchschnittlich ist, Previous Sales Experience. Also das jetzt zumindest von den Führungskräften, die Erfahrung, der Erfahrungsschatz, der eingeschätzt wird von den Verkäufern und Verkäuferinnen draußen, auch eher so als durchschnittlich gesehen wird. Also dass Erfahrung gar nicht so der Key-Punkt ist. Das waren noch so wesentliche Punkte, die ich noch so interessant fand, die eher so auf den hinteren Plätzen sind.
Das spricht ja eigentlich sogar dafür, dass man auch viel, viel offener sein kann, was die Durchlässigkeit in der Industrie oder in den Branchen angeht. Ne? Weil häufig denkt man, Mensch, wenn jemand Getränke verkauft, ne, dann kann er nur das. Mhm. Man kann aber nicht irgendwie Non-Food-Produkte verkaufen. Und das ist eigentlich ein schöner Beleg, dass man da viel, viel offener eigentlich sein könnte, weil es gar nicht so entscheidend ist, dass ich die Branche sehr gut kenne.
Genau, das hängt ein bisschen zusammen. Sales Experience und Industry Knowledge. Genau. Also durch Erfahrung baut man ja Wissen auf, dass man dann auch, wenn man erfolgreich ist, meinetwegen in einer Branche, die auch woanders auch sehr gut agieren kann. Mhm. Jetzt gucken wir uns dann nochmal diese Top-Punkte an. Also gerade wenn wir jetzt mal dem Wichtigsten sind, mit Abstand Listening Skills. Was beschreibt das denn genau, diese Skills?
Aktives Zuhören, also kommt eigentlich aus der Therapie nach Carl Rogers und beschreibt so ein bisschen den wahrscheinlich inneren Kampf, den viele haben. Ne? Also wenn wir andere reden hören, dann ist der Drang oftmals da, sei es im Verkauf, sei es in Verhandlungen, sei es als Einkäufer, den anderen zu unterbrechen und die eigene Welt zu skizzieren. Und aktives Zuhören heißt eben, dass man sich wirklich ganz einlässt auf das, was man hört vom anderen, auch Zeichen sendet des Verstehens, des Verstehenwollens und vielleicht auch, das gehört eigentlich auch dazu, am Ende in eigenen Worten wiedergibt, was man verstanden hat. Ne? Also paraphrasieren, würde man im Fachjargon sagen. Das führt eben dazu, dass ich den anderen besser verstehen kann, seine Welt, seine Bedürfnisse, was ja gerade im Verkauf sehr wichtig ist, dass ich wirklich auch weiß, auf was kommt es dem anderen an und na, was kann ich denn da als Verkäufer denn bieten, ne, um diese Bedürfnisse zu befriedigen.
Das müsste ja eigentlich auch ein Skill sein, was man sehr gut trainieren kann, eigentlich so ein Verkaufstraining. Ne? Ist das auch so deine Erfahrung, dass so Listening Skills, dass das auch ganz vorne ansteht bei Verkaufstrainings?
Ja, also ich würde sagen, das ist mittlerweile Standard. Wir machen das jetzt hier am CRS, machen wir das zum Beispiel auch im strategischen Verhandlungsmanagement. Ich würde aber behaupten, dass das nichts ist, was ich durch ein Training dann sofort kann, sondern das muss ich tatsächlich auch wirklich nicht nur permanent üben, ne, sondern ich muss es auch als Haltung verinnerlichen. Denn am Ende geht es ja darum, auch ein Stück weit eine Haltung zu gewinnen, die eben nicht darauf abzielt, den anderen gleich durch Gegenargumente zu entkräften, sondern erstmal sich einzulassen auf das, was man von der anderen Seite hört. Also ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig ist, aber was jetzt auch nichts ist, was man sofort nach einem Training beherrscht.
Mhm, wahrscheinlich genauso wie die verbalen Communication Skills, das muss man natürlich wahrscheinlich auch sehr trainieren. Spannend finden wir ja eigentlich auch, dass auf dem Second Level, also das sind eher so die zweitrangigen Erfolgsfaktoren, dass da so diese Abschlussgeschichten wie Closing Skills und Negotiation Skills eher so ein bisschen auch auf den zweiten Plätzen sind. Mhm. Wie kann man sich das denn erklären, dass die gar nicht vorne abstehen? Normal würde man ja denken, Closing Skills, das müsste ja ganz vorne stehen. Also wenn ich jetzt gut zuhören kann und ich kann auch gut reden, und aber ich schaffe das nicht, das nachher einzutüten, dann habe ich ja nichts gewonnen, dann stehe ich mir nichts da. Ja. Das finde ich auch interessant, dass das eher so, finde ich so, wo es nachher, die Verhandlungen sind ja auch eher so zum Schluss, wo es vielleicht nochmal darum geht, verschiedene Positionen irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Wie kann man sich das so erklären, dass die eher so weiter hinten sind?
Ich glaube, dass wir hier keine trennscharfen Skills haben. Also das würde ich behaupten, weil ein guter Verhandler, gibt es auch Studien dazu, ist einfach ein sehr, sehr guter Zuhörer. Also ich brauche beides. Ne? Warum brauche ich beides? Weil ich, wenn ich Verhandlungslösungen, die über das hinausgehen, was wir sonst landläufig in der Verhandlung stehen, man verstehen, ne? Also man trifft sich irgendwie in der Mitte und es ist halt eher ein Gefeilsche, wenn ich darüber hinaus möchte, dann muss ich verstehen, was den anderen antreibt, was ihn motiviert, was er braucht, wo seine Interessen, seine Ziele liegen. Und das kriege ich nur raus, wenn ich gut zuhören kann. Und deshalb würde ich sagen, es bedingt sich gegenseitig. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass man sagt, es gibt so eine Meta-Fähigkeit, zuhören, die ist halt für vieles gut. Ja, unter anderem auch für Verhandlungsführung. Und vielleicht ist da eine Überlappung drin, die dazu führt, dass Verhandlungsführung...
Ja, da wird es wahrscheinlich hohe Korrelationen geben zwischen einzelnen Faktoren.
Das können wir vorstellen.
Genau. So, was für Beispiele können wir denn so noch bringen? Oder hast du so ein paar Beispiele mitgebracht aus deiner Erfahrung oder auch die man so in der Literatur liest zu diesen Erfolgsfaktoren?
Also zum aktiven Zuhören ganz, ganz interessant. Denn man denkt so, wenn man es mal das Ganze so Richtung Verkauf und Verhandlung versuchen, uns mal vorzustellen, man denkt ja häufig, Einkäufer und Verkäufer, die müssen irgendwie, die sind sich uneinig in allem, über das sie verhandeln. Ne? Also über den Preis uneinig, über die Menge, über das Zahlungsziel und so weiter. Und es gibt in der Psychologie den Begriff der Konfliktillusion. Ne? Dass wir quasi meinen, wir sind in einem Konflikt, sind es aber gar nicht. Und da gibt es dieses klassische Beispiel des Orangenstreits zweier Schwestern. Ne? Kennen wir alle von zu Hause, zwei Geschwister, in dem Fall Schwestern, streiten sich um eine Orange. Es ist dummerweise auch nur eine Orange im Kühlschrank. Die wollen sie beide haben. Und bevor sie sich an die Gurgel gehen, kommt die Mutter, nimmt das Messer und schneidet die Orange in zwei Hälften. Und jede Schwester bekommt die Hälfte. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja das, wie wir es gelernt haben. Das ist ja auch fair. Ne?
Man teilt bekommt, den Kuchen auf.
Genau, man teilt ihn auf.
Und sogar fair in diesem Fall.
Genau, also die Wahrnehmung ist doch gut gelaufen. Und wenn man jetzt fragen würde, ja, warum wird denn die Orange überhaupt gebraucht, dann wird vielleicht die eine Schwester sagen, ja, ich wollte mit der Schale einen Kuchen backen. Und die andere Schwester würde sagen, ich wollte mir einen Saft pressen. Und dann wird klar, dass dieser Kompromiss eigentlich nicht gut war. Ja, weil nämlich beide genau das haben hätten können, was sie wollten, nämlich 100% der Schale oder 100% des Fruchtfleisches. Aber es kam halt gar nicht zum Zuhören, weil wir gegeneinander argumentiert haben. Das heißt, es gab gar keinen Konflikt, man hätte ihn einfach nur...
Informationsaustausch.
Hätte ihn quasi aufklären können. Das ist ein illusorischer Konflikt, der eigentlich gar nicht vorliegt. Und sowas haben wir häufig, dass wir denken, wir müssen uns streiten und na, durch Zuhören, durch gutes Fragen stellen, können wir das zum Teil ganz schön umschiffen und merken, okay, manche Dinge haben wir doch gemeinsam.
Genau, das vermisse ich jetzt eigentlich so ein bisschen, wo du es gerade sagst, Fragen stellen, also dass man auch die richtigen Fragen stellt, gehört wahrscheinlich zu den verbalen Communication Skills mit dazu. Ne? Also das ist ja nicht nur die Frage, dass man gut argumentativ ist, glaube ich, sondern dass, wie du so auch sagst, dass man auch die richtigen Fragen stellt, auch gerade in Verhandlungen. Ja. Und natürlich versucht, die Interessen der Gegenseite auch herauszufinden durch verschiedene Frage.
Das ist ja auch im Verkauf ganz entscheidend. Wir kennen das vielleicht von einer Anlageberatung oder Versicherungsberatung, dass häufig am Anfang gefragt wird, ja, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ne, was haben Sie denn mit dem Geld vor oder gegen was wollen Sie sich denn absichern? Welche Risiken? Und ich glaube, das muss ich in der Bedürfnisergründung ganz aktiv nutzen, aber dann eben auch in der Verhandlungsführung, dass ich einfach gut verstehe, was den anderen antreibt. Ja, und ich vermute auch mal, dass es in den Kommunikationsskills mit drin ist, die ja so als zweiter großer Block hier aufgeführt sind. Ja.
Genau. Jetzt ist die Studie aus 2003. Das ist natürlich auch jetzt nicht mehr so vielleicht ganz aktuell. Auch amerikanischer Kontext, müssen wir sagen. Die Studie ist ja in den USA durchgeführt worden. Jetzt können wir vielleicht noch mal so ein bisschen aus eigenen Erfahrungen vielleicht was reinbringen. Michelle, du warst ja nun auch im Vertrieb als Key Account lange Jahre aktiv. Wie würdest du diese Top-Faktoren einschätzen? Passt so die Reihenfolge oder ist das aus deiner Sicht, kommen da noch ganz andere Sachen ins Spiel?
Also ich glaube, von der Reihenfolge würde ich zustimmen. Ich glaube, das klassische Bild des harten Verkäufers, der das Gespräch führt und der andere nickt nur ab, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Heute muss ich mich auf den anderen einlassen, ihn gut verstehen. Was mir ein bisschen fehlt in der Liste, und gibt es auch noch andere Studien, die das vielleicht eher adressieren, ist das Thema Beziehungspflege. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn ich gut zuhöre, dann entsteht Empathie und entsteht die Beziehung. Aber würde ich dieses Partnerschaftliche, das Interesse am Gegenüber, ich glaube, das ist ganz entscheidend, um auch mal mit unpopulären Dingen ankommen zu können und die klären zu können. Das geht einfach leichter, wenn wir uns gut verstehen. Und das wäre für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich hier sehen würde, dass wir es eben auch schaffen müssen, mit einem Einkäufer uns gut zu verstehen. Ne? Das muss keine Freundschaft sein, aber
das eine gute Arbeitsbeziehung, problematisch eher.
Ein bisschen Vertrauen, fände ich nicht falsch. Aber du schmunzelst, du hast die andere Perspektive.
Genau, also jetzt ist natürlich gerade die Empathie mit einem Einkäufer, die nachher vielleicht in Freundschaft übergeht, das ist ja auch eine fließende Geschichte vielleicht über die Jahre, dass man nachher sich vielleicht sogar ganz nett und sympathisch findet, dass zeichnet vielleicht uns Menschen aus, ja, dass wir, wenn wir Erfolge zusammen haben und eine gute Kommunikation da ist, dass man sich irgendwann natürlich nachher vielleicht nicht unsympathisch ist. Das ist ja soweit schon mal ganz okay. Das ist natürlich aus Einkaufssicht ein Handelsunternehmen oder auch ein Industrieunternehmen, wir ja rationale Entscheidungen haben und keine emotionalen Entscheidungen haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Feld, was man lange diskutieren könnte noch, vielleicht mal an einer anderen Podcast-Folge. Aber es gibt ja viele Handelsunternehmen, die dann auch einfach eine Job-Rotation machen. Das heißt, in Warengruppen wird man komplett rausgerissen, hat keinen Kontakt mehr. Warum macht man das? Man nimmt also in Kauf, dass das Fachwissen obsolet ist, um einfach diese Beziehungen, die dann nachher zu wenig rational sind, nachher einfach wieder zu kappen. Und dafür hat man wieder einen neuen Junior-Einkäufer und fängt wieder von vorne an. Mhm. Ich würde mal sagen, so aus meiner Einkaufserfahrung, jetzt muss ich den Spieß natürlich ein bisschen umdrehen, aber wer hat bei mir vielleicht am meisten Erfolg gehabt? Würde ich schon sagen, Listening Skills, weil man darf es nicht unterschätzen, Einkäufer haben oft ganz, ganz konkrete Vorstellungen, was sie brauchen. Und es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man da nur 80% Lösung nachher auftischt. Da will man eine 100% Lösung und man will dann auch in dem Augenblick, dass die ganzen Anforderungen und Rahmenbedingungen oder so sofort verstanden werden und da nicht auch hinterher noch wieder 1000 Rückfragen sind. Man muss immer sehen, Einkäufer haben Zeitnot und es ist vielleicht manchmal schon Glückssache, wenn man überhaupt mal einen Gesprächstermin bekommt. Im Regelfall wird man ja auch zumindest als neuer oder eher unwichtiger Lieferant schnell mal abgewimmelt. Genau. Und zweiter Position, die hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ist so Follow-up-Skills. Das finde ich auch sehr gut. Also die Leute, die wirklich da so ein bisschen am Ball geblieben sind, die auch wirklich nach den Gesprächen ihre Hausaufgaben schnell gemacht haben und schnell praktisch wieder Feedback gaben zu Problemen oder noch zu kreativen Lösungen oder so, dass man da nicht zu viel Zeit verliert und dass man da dran bleibt. Auch gerade, oder auch wenn man ein Angebot geschrieben hat, dass vielleicht da, jetzt kann man das aus Verhandlungssicht unterschiedlich argumentieren, wer kommt denn zuerst auf wen zu oder so, aber fand man dann sicherlich vielleicht gar nicht so schlecht. Man hat auch immer gedacht, wenn jetzt jemand ein Angebot schreibt und meldet sich in 4 Wochen nicht, dann hat er da scheinbar auch kein Interesse dran. Also so Follow-up-Skills. Ne?
Das ist ja auch ein Signal. Ne? Also wenn ich bemüht bin, dann scheint es mir nicht nur wichtig zu sein, den Abschluss zu erzielen, sondern auch dem anderen zu helfen.
Genau,
ne?
Wichtig ist denn jetzt das Angebot für den Verkäufer entsprechend? Ne? Nun muss man natürlich aufpassen, jetzt jeden Tag sich zu melden und jeden Tag eine E-Mail zu schicken, das machen Einkäufer überhaupt nicht haben. Also da muss man die Zeitabstände, glaube ich, sehr, sehr gut wählen. Genau, verbale Communication Skills, ich denke mal auch klar, dass man schnell auf den Punkt kommt, argumentativ gut ist, das würde ich soweit dann auch, glaube ich, alles bestätigen. Und Verhandlungsskills, ja, das ist natürlich auf Gegenseitigkeit, aber ich glaube, ein Einkäufer mag das auch eher, wenn er jemanden auf der Gegenseite hat, der auch Profi ist, als jemand, der kein Profi ist, das mag er auch überhaupt nicht. Und wenn dann, sage ich mal, es gibt ja so gewisse Spielregeln, die sich auch dann so einspielen und wenn man dann merkt, der Gegenüber hält sich an gar nichts und hält auch den Prozess nicht ein oder so. Also alles, was man über Verhandlungen falsch machen kann, das mag, glaube ich, ein Einkäufer überhaupt nicht haben.
Das finde ich jetzt ganz interessant, dass du sagst, eigentlich, ich habe es lieber, wenn ich mit einem Profi verhandeln kann.
Ja.
Weil man könnte ja auch sagen, Mensch, so einen naiven Grünling, den kann ich mal so richtig auch über den Tisch ziehen.
Würde man so denken. Das denkt natürlich die Gegenseite auch vielleicht beim neuen Einkäufer. Den kann ich jetzt mal schnell über den Tisch ziehen und dann, aber das ist ja nur eine Transaktionsorientierung, diese einmalige Transaktion. die vielleicht hinterher auch noch Probleme aufwirft, aber das ist ja nichts Langfristiges. Also im Regelfall sind die Leute dann ja doch wie Elefanten und wenn sie einmal übers Ohr gehauen worden sind und haben dann vielleicht noch, die überleben sogar vielleicht noch auf beiden Positionen als Verkäufer oder als Einkäufer, dann tut man sich für die Zukunft, glaube ich, dafür die Geschäfte irgendwie keinen Gefallen. Also im Regelfall gibt es ja selten nur einmalige Transaktionen. Das ist ja eigentlich eher selten.
Also was ich noch finde, was wichtig ist, das kann jetzt sein, dass es hier nicht auftaucht, weil es über die Verhandlung oder den Verkauf hinausgeht. Ich finde, eine Riesenherausforderung ist, und das wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen, auch in diesem Sandwich, in dem ich mich befinde, erfolgreich zu sein. Also nicht nur jetzt als Einkäufer mit dem Verkäufer, mit dem Vertriebler, sondern dann nach innen auch das Ganze so durchzusetzen, ne, dass ich eben in diesem Sandwich erfolgreich sein kann. Ne? Also auch ein Vertriebler wird ja immer versuchen, Dinge sehr, sehr positiv nach innen zu tragen, aber bekommt da durchaus auch Gegenwind. Ne? Und ich sag mal, mit dieser Mehrdeutigkeit und mit diesen verschiedenen Ansprüchen am Markt, aber auch innen im eigenen Unternehmen klarzukommen, das finde ich ist eine echt große Herausforderung.
Ja, stimmt. Da fallen mir auch so einige Beispiele jetzt noch ein, und die will ich jetzt nicht alle nennen oder so. Also dieses Selling Center, was man dann hat, da hat man ja vielleicht nur den Kontakt mit dem Key-Accounter, der ja die wichtige Rolle hat und auch die Kontakte hier zum Einkäufer hin hat. Aber das ist auch sehr essentiell, was passiert dann dahinter. Also ich habe schon viele Top-Verkäufer erlebt, die waren aber organisatorisch eine Katastrophe und haben das dann nicht geschafft, im Selling Center die Informationen gut zu verteilen, da auf die Prozesse zu achten. Also die haben verkauft, aber die Ware kam sozusagen nicht.
Die Umsetzung war
nicht. Die Umsetzung nachher in der Selling-Organisation hat nicht funktioniert, weil da vielleicht auch die Position nicht die richtige war. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, was für eine Position hat dieser Verkäufer halt. Ne? Ist da jetzt nur Abwickler, nur Beschaffer? Hat er auch gewisse Einflussmöglichkeiten oder kann er im Selling Center auch mal auf den Putz hauen, wenn er sagt, nee, der Kunde muss jetzt vordringlich die Ware kriegen? Oder einfach, oh gut, kriegt der Kunde halt die Ware nicht, ich erzähle ihm das jetzt. Ne? Also ich glaube, das sind so auch noch so wichtige Faktoren, die eigentlich so eine Rolle spielen. Genau, jetzt sind wir schon, Michelle, schon, glaube ich, ganz gut vorangekommen. Wir haben dann noch eine zweite Studie gefunden, die eigentlich auch ganz spannend ist. Die ist jetzt noch ein bisschen älter, aber auch mit spannenden Erkenntnissen.
Ja, das ist eine Meta-Analyse von Winscher und Kollegen aus 98. Die hat sich jetzt nicht rein Skills angeschaut, sondern eigentlich eher Eigenschaften. Also welche Eigenschaften, welche Persönlichkeitsmerkmale, könnte man vielleicht sagen, ne, sind denn wichtig, um erfolgreich im Verkauf, im Vertrieb zu sein? Und bei solchen Studien ist es natürlich immer schwierig, weil Persönlichkeitsmerkmale sind ja zum einen sehr facettenreich und zum anderen auch immer die Frage, bekomme ich da ganz klare Indizien? Und in der Studie war es ähnlich, die haben sich quasi die Big Five angeschaut. Also Big Five sind die Persönlichkeitsmerkmale, die beschreiben zum einen das Thema Extraversion, also bin ich jemand, der auf Menschen zugehen kann. Ne, dann ist drin Gewissenhaftigkeit, ne, also bleibe ich an Dingen dran und bin da zuverlässig in der Abwicklung. Wie offen bin ich für neue Erfahrungen, die es vielleicht da draußen gibt.
Das ist der dritte, ja.
Genau, die Verträglichkeit, ne, also auch wie ich im Umgang mit Menschen wie ich da drauf bin, ne, im Sinne von, ja, fällt mir jetzt gerade der Begriff nicht ganz so gut ein.
Vielleicht ja, wenn man die so übersetzen müsste, agreeableness, also wie weit man, glaube ich, auch mit anderen Leuten, wie du schon sagst, klarkommt. Ich würde auch sagen, so ein bisschen Bereitschaft vielleicht auch auf jemand anders zuzugehen und auch vielleicht Kompromisse einzugehen. So, ne?
Genau, Verträglichkeit, genau, in dem Sinne. Ja, genau. So. Und das Letzte ist, glaube ich, Neurotizismus. Also da gucken wir auch so ein Stück weit auf die Gefühlswelt, bin ich eher jemand,
emotionale Stabilität.
Genau.
Da haben wir alle fünf. Das ist ja schon mal spannend. Die kennen wir aus der Psychologie.
Genau.
Und jetzt die Metastudie hat ja untersucht, einmal, das waren nur Einschätzungen, Selbsteinschätzungen, und dann hat man auch, das ist ganz interessant, das mal gemessen, objektiv mit Sales-Zahlen.
Genau, und da ist erstaunlich, aber das ist erstaunlich, nicht erstaunlich, aber da sind zwei Faktoren, die eigentlich diesen Persönlichkeitsmerkmalen zugeordnet werden können, die eine gewisse Rolle spielen. Das eine ist Wirkung, Einfluss. Ne? Das ist eine Subdimension von Extraversion, die scheint eine Rolle zu spielen. Also wenn ich jemanden mein Gegenüber beeinflussen kann, ne, eine Wirkung auf ihn entfalten kann, dann ist das hilfreich. Und das andere ist das Thema Achievement. Das heißt, Streben nach Kompetenz. Das ist ein Faktor, der in der Gewissenhaftigkeit drinsteckt. Mhm. Und Gewissenhaftigkeit ist häufig ein Faktor, der mit beruflicher Leistung zusammenhängt. Na? Also das sehen wir hier in der Studie ganz schön, dass also diese beiden Aspekte den Erfolg beeinflussen.
Genau. Gab es auch ein paar Ergebnisse, wo man eher drüber stolpert, die man jetzt gar nicht vermutet hätte in dieser Metastudie?
Also erstaunlicherweise sind diese verbalen Fähigkeiten, ne, also wie man sich ausdrücken kann, sogar negativ korreliert, also scheinen sogar eher hinderlich zu sein. Das ist erstaunlich.
Ja. Genau, da haben wir schon ein bisschen überlegt, das ist ja auch konträr zu der anderen Studie, wo ja Communication Skills recht weit vorne war. Mhm. Wenn man sagen, verbale, ist das eher nur so die Ausdrucksweise und Communication Skills könnte ja ein bisschen weitergehen, also auch wie baut man Argumentation auf, wie kann man Prioritäten setzen. Also verbal ist es vielleicht auch nur die Ausdrucksweise und ich denke mal, ob da jetzt jemand, ich glaube jetzt das... muss man sich die Branchen angucken, aber viele Branchen sind jetzt nicht hochakademisch, da muss man jetzt auch nicht mit vielen Fachwörtern, also man muss die Fachsprache, glaube ich, schon können, aber man muss ja jetzt nicht sich besonders gewählt ausdrücken, das glaube ich jetzt auch nicht. Wie sieht es denn aus mit Alter, was ja gleichzusetzen ist mit Erfahrung? Das hatten wir ja gesehen, in der einen Studie war es auch nur mittelmäßig ausgeprägt.
Ist hier ähnlich, ne? Also hier sehen wir das genauso, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Und eigentlich auch erstaunlich. Ne? Man würde vermuten, dass man durch Erfahrung, durch Reife oder davon profitiert.
Ne? Ja, gut, nun kann man natürlich sagen, warum spielt Erfahrungswissen nicht so sehr eine Rolle? Vielleicht veraltet das zu schnell in der heutigen Zeit, wobei die Studie ist ja jetzt ja auch noch dieses Jahr noch älter. Wenn wir das hier auf heute jetzt übertragen würden, ne? Würde man sagen, okay, Erfahrungswissen ist wahrscheinlich auch klar, Erfahrungswissen von vor 10 Jahren hat heute auch kaum noch Wert. Es wird die Arbeitswelten haben sich verändert, die Bedürfnisse der Kunden, B2B oder B2C, da hat sich so viel getan, dass also da, sag mal, jetzt man nicht auf seinem Erfahrungswissen sitzen bleiben kann und wahrscheinlich den Anspruch hat, man muss auch da ständig auf Schulungen gehen, sich aktualisieren, mit neuen Themen und Trends beschäftigen, weil das Wissen von gestern halt relativ schnell einfach obsolet ist. Das ist auch eine interessante Erkenntnis.
Ja, vielleicht ist es sogar auch so, dass uns Wissen oder Erfahrung so ein bisschen den Mut für Veränderungen nimmt, dass wir zu realistisch sind. Ne? Also ich kenne es aus dem Verhandlungsbereich, dass dann teilweise man einfach zu pragmatisch, zu realistisch auch erste Angebote formuliert. Mhm. Und ein Neuling, ein Frischling vielleicht da unbelastet ist und sich auch auf neue Terrains einlässt.
Ja. Mhm. Ja, Openness to Experience ist ja auch, sage ich mal, jetzt war ja einer von den fünf, von den Big Five, spielt aber auch nicht so sehr die große Rolle. Ne? Ist also eher so dieses nach außen gewandte, also dass man natürlich jetzt vielleicht eher nicht keinen introvertierten Verkäufer hat. Ich glaube, das wird auch niemand, da muss man sich, glaube ich, andere Jobs suchen, wenn man so persönlich unterwegs ist und dass man so diese Hartnäckigkeit, Gewissenhaftigkeit, ne, das hatten wir in der anderen Studie auch schon so ein bisschen gesehen.
Das war da auch drin, ja, genau.
Also diese Follow-up-Skills, dass man dranbleibt und da hattest du, glaube ich, auch einen interessanten Wert mal gelesen. Wie oft muss man
Angebote? Es gibt verschiedene Studien, aber witzigerweise sagen die, dass man in der Regel 5-mal nachhaken muss, also 5 Follow-ups braucht, um einen Auftrag zu bekommen und die meisten Verkäufer hören aber nach dem ersten schon auf.
Ja. Okay, das wäre ja so ein bisschen, ne, vielleicht in die Richtung geht,
genau,
kann man
genau.
sich mal merken, also 5-mal nachfragen und selbst wenn man 4-mal Nein hört, das ist ja dann, gehört ja mit
genau.
dazu.
Ne? Das ist ja die Angst, die mitschwebt. Ne? Deshalb haben wir so Sorge, dass wenn wir nachhaken, dass wir Nein bekommen und scheuen uns davor. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend, da dran zu bleiben und diese
Das können wir demnächst machen, duale Partner, wenn wir da auf Akquise sind. Dann lassen wir uns das erste Nein auch nicht abschütteln und machen nochmal Follow-up.
Genau. Mindestens 5
Nein. Also wir lernen auch noch da draus was. Genau. Und was noch spannend ist, die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, das wird auch als eher unbedeutend eingeschätzt. Also da könnten, was ja vielleicht auch das Gute ist, sage ich mal, die Menschen sind ja alle total verschieden, haben völlig unterschiedliche Fähigkeiten, dass das so sehr eigentlich gar nicht so die Rolle spielt, als Prediktor, ne? um es einschätzen zu können. Das ist ja vielleicht auch wichtig, gerade für Sales Manager, wenn sie jetzt Verkäufer einstellen, nach welchen Kriterien sollen die denn überhaupt gucken in den Einstellungen? Und dass denn von den Big Five, also viele so von der Persönlichkeit gar nicht so sehr die Rolle spielen.
Genau. Vielleicht gibt es auch einfach sehr, sehr unterschiedliche Wege zum Erfolg. Ne? Also ähnlich wie im Sport, ne? Gibt es ja auch verschiedene Taktiken, Techniken, ne? Und vielleicht ist es genauso im Vertrieb, dass da verschiedene Ansätze.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch, wenn ich jetzt mal gucke, 15 Jahre war ich Einkäufer, was ich da für Typen an Verkäufern kennengelernt habe, da würde ich mal sagen, eine immense Bandbreite. Und das ist, glaube ich, auch, so wie wir es jetzt auch fast zusammenfassen können, ne? Also es können für unterschiedliche Wege zum Erfolg, auch gerade für unterschiedliche Typisierungen können zum Erfolg führen. Ne? Ja. Also die Typen, wenn wir mal diese Klassifizierung mit dem Big Five nehmen, da passen sicherlich sehr, sehr viele rein in diesen Schuhkarton und können auch erfolgreich sein. Und auch altersmäßig, ja, die ganze Bandbreite von einem Junior Key Accounter, der kann genauso gut sein wie ein alter Hase. Das spielt auch alles so sehr gar nicht eine Rolle. Kognitive Geschichten ist eher nicht so, auch nicht so spannend. Und dass wir dann vielleicht näher wirklich bei diesen Erfolgsfaktoren von dem Marshall sind, aus dem Journal of Business Research von 2003. Also wo es Sachen sind, die eigentlich kann jede Persönlichkeit doch irgendwie lernen und auch auf die Reihe kriegen. Ne? Listening Skills kann man lernen, Follow-up Skills, das ist eher so, ne? Und so diese Hartnäckigkeit, das kann man auch alles trainieren. Und genau, Closing Skills und Verhandlungsskills, und da sind wir ja auch entsprechend bei unserem Studienangebot, wo wir ja genau auf diese Sachen hinzielen. Wir haben ja bei Sales and Negotiation, beim Master, da haben wir nur 3 Pflichtmodule. Ein Pflichtmodul ist Verhandlungsmanagement, was du ja auch mitmachst, und die Negotiation Skills waren ja zumindest auf dem 2. Level dabei und sind ja kombiniert mit den Listening Skills. Das hatten wir soweit ja schon festgehalten. Und dann haben wir Verkaufsmanagement, wo ich ja auch mit als Dozent dabei bin, wo es dann auch wirklich so geht um Follow-up-Skills und um Closing-Skills. Genau, also eher so diese Sachen, wie kann ich denn Abschluss vorbereiten? Weil Abschluss heißt ja nicht immer gleich, dass man verhandeln muss. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, es gibt auch durchaus Gegebenheiten, wo wir quasi direkt zum Abschluss kommen. Vielleicht nicht so wahnsinnig häufig, ne? Gerade im professionellen Einkauf, denke ich mal, ist schon die Herausforderung, auch immer nochmal ein bisschen was herauszuverhandeln, aber durchaus, das sehe ich ähnlich. Ne? Und ich finde es schön, dass wir hier sehen, dass wir eben diese Skills lernen können, dass es also nicht nur Eigenschaften sind, die in der Regel häufig sehr stabil sind, ne? Also Extraversion, offen sein gegenüber Menschen.
Das sind der Persönlichkeit von
das
den
ist
Leuten.
Schwer veränderbar, das geht, aber es dauert. Aber Zuhören, Follow-up-Skills, Verhandlungsführung, das kann ich lernen, und dazu wollen wir hier natürlich einen Beitrag leisten, dass das gelingen kann.
Genau, und auch gerade wir haben ja im Bachelorstudium auch Führung, und da lernt man ja auch das situative Führen, dass es da verschiedenste Führungsstile gibt, je nach Mitarbeiter. Und hier war ja auch an 3 bei den Erfolgsfaktoren genannt, als man auch entsprechend seinen Verkaufsstil an die Situation auch anpasst, dass man auch eine Flexibilität hat. Ja. Das ist bei Führung heute der Fall, das ist bei Verkaufen der Fall, auch bei vielen anderen Dingen, dass man einfach unterschiedliche Stile natürlich dann auch beherrschen muss. Ne? Das gehört ja auch mit dazu. Mhm. Und die kann man auch bei uns erlernen im Masterstudium. Deswegen ist unser Studium nicht ganz uninteressant für alle, die sich damit beschäftigen. Sowohl für die Verkäufer als auch für die Einkäufer, glaube ich, das ist eigentlich Zielgruppe für beide. Weil da sind wir jetzt ja sozusagen die Repräsentanten. Jetzt sind wir da nicht mehr im Business, aber wir waren das mal. Du als Key Account und ich als Einkäufer. Und auch da ist es, glaube ich, wichtig, die Gegenseite auch zu verstehen und auch gut einschätzen zu können. Das ist, glaube ich, unabdingbar. Das gehört einfach irgendwie zusammen.
Und es ist gut zu wissen, dass man also nicht mit dem Golfspiel anfangen muss, um erfolgreich
zu
sein.
Ja, genau. Da kann ich mich dran erinnern, früher in meinem Studium BWL, da hieß es immer, du, Carsten, du musst Golf spielen lernen, da gibt es später die ganzen Abschlüsse. Ich habe damit nicht angefangen. Ist auch ganz gut, hat sich so bewahrheitet, dass das gar keine Rolle spielt. Es spielt im Übrigen auch nicht unbedingt ein akademisches Studium eine Rolle, 4 Years College Degree. Aber das hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, wenn man natürlich was Branchenfremdes studiert hat, dann hilft einem das natürlich vielleicht jetzt hier eher weniger als vielleicht Sales and Negotiation, wo man ja ganz gezielt auf diese Skills, wo wir da eingehen und wo man dann drauf einzahlen kann, und dass man dann, das Studium dauert ja nur 2 Jahre bei uns, denn da in diesen Punkten auf jeden Fall einen Schritt weiter ist und dann hoffentlich auch erfolgreicher ist beim Verkauf und bei Verhandlungen.
Das hört sich doch gut an.
Genau. Vielen Dank, Michel, dass du da warst. War wieder ein toller Austausch. Auch über diese Punkte nochmal nachzudenken, zu reflektieren. Vielleicht haben wir ja noch Lust, im Herbst mal diese Studie zu wiederholen. Wir hatten gesagt, die ist 21 Jahre alt und im USA-Kontext entstanden, also dass wir es vielleicht mal aktualisieren und hier auf Deutschland beziehen. Wir halten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden, freuen uns, dass Sie dabei waren und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss.